Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de leurs caras
d'Europe.
Europäische Ansichten.
Lice Europe.
Lice Europe.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas.
Hier spricht die Kommandozentrale der Bewegung der Streitkräfte. Die Bewegung der Streitkräfte appelliert an alle Bewohner der Stadt Lissabon, sich in ihre Wohnungen zurückzuziehen und dort Ruhe zu bewahren.
Portugal, 25. April 1974. Eine Gruppe linksgerichteter Militärs organisiert einen Staatsstreich. Das autoritäre Salazar-Regime, das das Land fast 50 Jahre lang beherrscht hat, soll endlich die Macht abgeben. Der Putsch glückt und er ändert das Leben der Menschen für immer.
Um 7:30 morgens bin ich in das Zimmer meiner Brüder gerannt und habe gerufen, sie haben das Lied Grandola Villa Morena im Radio gespielt und mein Bruder, Se Antonio, der sonst Stunden zum Aufwachen brauchte, sprang auf und rief ganz laut, die Freiheit, a liberdade, ist endlich da.
Dabei geht es der MFA, der Bewegung der Streitkräfte, eigentlich um etwas anderes. Sie will vor allem den jahrelangen Krieg in den portugiesischen Kolonien beenden. Doch der Militärputsch am 25. April 1974 wird zum Volksfest. Eine Blumenverkäuferin schenkt den putschenden Soldaten einen Strauß Nelken. Viele andere folgen ihrem Beispiel. Die überwiegend friedliche Nelkenrevolution bekommt ihren Namen. Bis zu den ersten freien Parlamentswahlen 1976 wird Portugal auf den Kopf gestellt. Politisch, kulturell, gesellschaftlich. Und obwohl die Gesichter der Revolution vor allem männlich sind, gerade für die portugiesischen Frauen beginnt eine neue Ära.
Bate, bate, meu tiar, que chegou a tua hora.
Nelken für die Freiheit. Portugals Frauen und die Revolution. Eine Sendung von Thilo Wagner.
Bate, bate, meu tiar, que chegou a tua hora. E com a sente celeira, bate, não te vás embora. A minha teia está posta à espera do teu bater. Bate, bate, meu tiar, bate até eu responder. E ai, bate, bate, meu tiar, bate, bate, bate. Não esmoreças, bate assim. Por mim, por ti, bate, bate, sem ter fim, bate, bate. Bate, bate, meu tiar, vá, não deixes de bater. Entra-me a reclamar, diz o que tens para dizer. E tanto bate o tiar como o coração da gente. Um a sentir quando bate, outro a bater quando sente.
Das CD-Fach schließt sich, ein Finger drückt auf die Wiedergabetaste Play. Das Geräusch von Menschen, die stampfend im Gleichschritt marschieren, dann der Beginn der ersten Strophe.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é que mais
ist bis heute eine Art von unoffizielle Nationalhymne. Das ist so.
Sagt Helena Afonso, die Tochter des portugiesischen Liedermachers José Afonso. Sein Lied Grandola Villa Morena richtet sich an die südportugiesische Stadt Grandola und ihre jahrzehntelang unterdrückten Landarbeiter. Es ist eine Hommage an die Prinzipien der französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Am 25. April 1974 wurde dieser damals verbotene Song kurz nach Mitternacht im Radio gespielt. Es war das Erkennungszeichen für linksgerichtete Militärs, die an diesem Tag gegen das autoritäre Regime putschten, das Portugal 48 Jahre lang regiert hatte. Es war der Beginn der sogenannten Nelkenrevolution. In der Hafenstadt Setúbal, südlich von Lissabon, steht Helena Afonso, die viele Jahre in Deutschland gelebt hat, in einem Kulturverein. Die Associação José Afonso trägt den Namen ihres Vaters. Unzählige CDs und Bücher sind dem Werk eines der größten Liedermacher der portugiesischen Musikgeschichte gewidmet. Den 25. April 1974, diesen Tag vor 50 Jahren, erlebte die damals 20-jährige Helena Afonso wie in einem Rausch. Das Lied ihres Vaters war plötzlich im Radio zu hören. Wenige Stunden später stürzte das Militär die Diktatur.
Ja, da war eine Euphorie. Die Armee sagte, MFA, Movimento das Forças Armadas, sagt und wiederholt, bitte kein Mensch auf der Straße, die Ruhe bewahren, und wir sind alle auf der Straße gegangen. Das ganze Volk ist auf der Straße gegangen, auch in Setúbal. Alle rannten und es war eine Euphorie. Wir könnten noch nicht richtig glauben, dass das so war.
Auf diesen Tag hatte die Familie Afonso seit Jahren gewartet. José Afonso, auch Seca genannt, war mit seiner Familie aus der damaligen portugiesischen Kolonie Mosambik nach Portugal zurückgekehrt und hatte sich in Setúbal niedergelassen. Helena Afonso hatte ihre Kindheit in Afrika verbracht, als Teil einer liberalen bürgerlichen Familie. Die Rückkehr in ein Land, das von einem erzkonservativen, autoritären Regime geprägt war, fiel ihr schwer.
Diese Doppeltmoral, die herrschte durch die katholische Kirche, die war eng verbunden mit dem Faschismus. Das hatte natürlich Auswirkungen in der gesamten Umgang zwischen Männern und Frauen. Bis zur Revolution, viele Männer hatten keinerlei Kontakt mit dem anderen Geschlecht, es sei denn durch die Familie oder durch Heirat und so weiter. Man hat sehr wenig Gelegenheiten, sich auszutauschen.
Helenas Vater, Seca Afonso, schaffte sich dennoch seine Freiräume. Die Familienwohnung in Setúbal wurde zum Treffpunkt von Intellektuellen und Gegnern einer Diktatur, die der ehemalige Finanzprofessor Antonio de Oliveira Salazar seit den 1920er Jahren aufgebaut hatte. Ein Grundpfeiler der alltäglichen Unterdrückung war die geheime Staatspolizei PIDE, die Anfang der 1970er Jahre auch Seca Afonso festnahm. Den Beruf als Lehrer durfte der damals schon bekannte Liedermacher bald nicht mehr ausüben. Bei einem Rundgang durch Setúbal erinnert sich Helena Afonso an die Schattenseiten ihrer Jugend.
Für ein paar Jahre war ich hier in diesem Gymnasium. Das war der Eingang. Und am Anfang, als ich aus Afrika kam, mit 14 Jahren alt, es waren getrennte Höfe hier. Mädchen auf einer Seite, Jungs auf der anderen Seite.
Helena wurde frühzeitig von Schulleitung und Lehrern als die Tochter des rebellischen Musikers Seca Afonso ausgemacht.
Wir hatten Religion als Unterricht. Ich war die einzige Schülerin im gesamten Gymnasium, die Erlaubnis hatte von den Eltern, nicht teilzunehmen an dieses Ding. Es gab diese Erlaubnis, diese Möglichkeit, aber keiner hat das gemacht, nur ich. So, und aus diesem Grund war ich schon als ein Außenseiterin betrachtet, auch von der Mitschüler.
Nach dem Unterricht fand Helena bald einen Ort, wo sie sich besser integriert fühlte. Ihr Vater hatte zusammen mit ein paar Freunden eine Schule für Erwachsenenbildung gegründet und damit auch ein Zeichen gegen die Salazar-Diktatur gesetzt, die große Teile der Bevölkerung bewusst in Unwissenheit und Perspektivlosigkeit ließ. Bildung galt dem Regime als Übel der Moderne. Afonso's Schule entwickelte sich aber bald auch zu einem kulturellen Treffpunkt für Musiker, Schriftsteller und Theaterleute. Der Círculo Cultural de Setúbal, ein Kulturkreis in der Altstadt. Und Helena war immer mittendrin.
Schule hier und die.
An einer befahrenen Straße bleibt Helena Afonso vor einem zweistöckigen Gebäude stehen. Die Kacheln an den Außenwänden bröckeln ab. Es ist unbewohnt. Der Kulturkreis, sagt sie, das war für sie in ihrer Jugend der Weg in die Emanzipation.
Alle möglichen Ideen, inklusive Feminismus, war ich immer in Kontakt. Das hat natürlich auch verstärkt. Das war eine Gelegenheit, weil alles verboten war. Und Circo hat uns alle, auch junge Leute, die Möglichkeit gegeben, auch normal ein bisschen Kultur von allerhöchster Qualität zu erleben.
Dabei war ihr Vater darauf bedacht, den Industriearbeitern und Fischern aus der Hafenstadt Setúbal genauso die Türen zu öffnen wie den Intellektuellen. Viele kamen aus der Kommunistischen Partei, die einzige politische Kraft, die unter der Salazar-Diktatur im Untergrund tätig war.
War in Kontakt, im Grunde genommen, mit einem winzigen Teil der portugiesischen Gesellschaft, die immer wieder kam. Und Zeca war für alle da. Er war ein Magnet als Person. Er hatte diese Fähigkeit, die Leute zu versammeln um sich. Das ist auch einmalig.
Der Kulturkreis in Setúbal funktionierte wie ein politisch-kulturelles, aber auch gesamtgesellschaftliches Projekt. Ähnlich wie später die Revolution. Nach dem Putsch vom 25. April 1974 begann in Portugal ein rund zweijähriger politischer Prozess, bei dem die politischen Parteien, Gewerkschaften, Arbeiter, Intellektuelle und Kulturschaffende am Aufbau einer neuen Gesellschaft beteiligt waren. Es herrschte Aufbruchstimmung. Die dominierende Ordnungskraft blieb die linksgerichtete MFA, die Bewegung der Streitkräfte, die nicht nur den politischen Prozess beeinflusste, sondern auch zum Teil als Verwaltung funktionierte. In dieser Zeit beschloss Helena Afonso, mit ihren Freunden ein größeres, leerstehendes Gebäude zu besetzen, um dem Kulturkreis ein neues Heim zu geben. Von der MFA wurde das schließlich abgesegnet.
Man hatte ein Offizier oder zwei Offizieren von dem Movimento das Forças Armadas, die die Revolution führte. Das war die Macht damals, es gab noch keine Wahlen und war unmittelbar nach der Revolution. Und er ist hier gekommen, wir haben die Situation erklärt, gesagt, dass dieses Gebäude steht seit langer Zeit hier verlassen. Und man braucht das für das und das und wir wollen mal das ganz offiziell sagen, dass wir beanspruchen das für das und das. Und das wird notiert. Das war die, also das ist einmalig auch in Europa in dieser Zeit, aber es war so.
Das Gebäude, das Helena Afonso und ihre Freunde damals besetzten, steht heute wieder ganz im Zeichen der Kultur. Diesmal ganz offiziell. Betrieben von der Stadt Setúbal. Mit Veranstaltungssaal, Café, Ausstellungsräumen und eben auch dem Sitz des Kulturvereins José Afonso. In den Räumen trifft Helena Afonso auf eine Mitarbeiterin des Vereins. Helena setzt sich auf einen Stuhl. Für sie ist der Wandel im Leben der Frauen eine der größten Errungenschaften der Nelkenrevolution. Die Emanzipation sei in Portugal aber anders verlaufen als zum Beispiel in Deutschland, sagt Helena Afonso. Denn viele Frauen hätten versucht, das Neue mitzunehmen, ohne das Alte aufzugeben.
Später habe ich das festgestellt in Deutschland, dass ein falsches Bild über die portugiesische Frau oder die südliche Frau herrscht. In Portugal sind die Frauen sehr selbstständig. Sie arbeiten, sie studieren, wenn sie die Möglichkeit haben. Sie gehen in Abendkurs, um nachholen, was sie vorher nicht gemacht haben. Sie erziehen die Kinder, sie verdienen Geld für das Haus, sie machen einfach alles.
Eu fui à terra do Bravo. Eu fui à terra do Bravo, Bravo meu bem, para ver se embravecia. Bravo meu bem, para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso. Cada vez fiquei mais manso. Bravo meu bem, para a tua companhia. Bravo meu bem, para a tua companhia. Eu fui à terra do Bravo. Eu fui à terra do Bravo. Bravo meu bem, com meu vestido vermelho. Bravo meu bem, com meu vestido vermelho. O que eu vi de lá mais bravo.
In den 1970er Jahren war Portugal das Armenhaus Westeuropas. Hohe Kindersterblichkeit, fehlende Bildung, Elend. Die Analphabetenquote lag bei rund 30%. Vor allem Frauen im ländlichen Portugal hatten keinen Zugang zu Bildung jenseits der Grundschule. Das war politisch gewollt. In dem erzkonservativen, katholisch geprägten Regime sollten Frauen keine große Rolle in Politik und Öffentlichkeit spielen. Doch in der Kommunistischen Partei und in Kreisen von Regimegegnern kämpften Frauen um Ideale wie Freiheit und Gleichheit. Kunst und Literatur waren für sie ein wichtiges Sprachrohr. Zum Beispiel für Sofia de Melo Breiner Andresen, eine der bekanntesten Lyrikerinnen der portugiesischen Sprache. Sie schrieb über den 25. April 1974:
Dies ist das Morgenrot, das ich ersehnte. Der anbrechende Tag unberührt und klar, an dem wir uns erheben aus Nacht und Schweigen und als Freie wohnen im Eigentlichen der Zeit.
Im ehemaligen Lissabonner Arbeiterviertel Benfica steigen Amelia Correa und ihre Enkelin Beatriz aus einem Stadtbus aus. Eigentlich sind sie hier, um mit mir über die Nelkenrevolution zu reden. Doch das Ergebnis der Parlamentswahlen im März hat sie schwer getroffen. Die Rechtspopulisten haben über ein Fünftel der Parlamentssitze gewonnen. Noch an der Bushaltestelle bricht es aus der 77-jährigen Amelia heraus.
Die Revolution war ja schön. Aber schauen Sie mal, was in Europa gerade passiert. Diese rechten Parteien. Ich weiß nicht, was dieses Volk denkt. Wollen die wirklich in die Vergangenheit zurück?
Beatrice stimmt ihrer Großmutter zu.
Es gibt viele Frauen, die sagen, früher war alles besser. Und die sind so alt wie ich. Das ist doch erschreckend, dass Mädchen in meinem Alter mit 22 Jahren sowas sagen. Bei Männern, klar, wenn es Chauvinisten sind. Leider ist unsere Gesellschaft immer noch chauvinistisch. Aber dass die Frauen zustimmen und diesen Chauvinisten applaudieren, das ist doch hirnrissig.
Amelia und Beatrice treten in ein Kulturhaus, wandern kurz durch eine Ausstellung und setzen sich dann in einem großen Garten hinter dem alten Haus auf eine Bank. Kinder spielen zwischen den Büschen, ab und zu hallt der dumpfe Bass von einer Bandprobe in den Park. Amelia Correa kam Mitte der 60er Jahre aus einer Landarbeiterfamilie ganz im Norden Portugals nach Lissabon. Sie war das einzige von 6 Kindern in ihrer Familie, das erst die Realschule abschloss und dann ein Fachabitur machte. Für eine junge Frau vom Land, die zur Zeit der Salazar-Diktatur aufwuchs, war das sehr ungewöhnlich. Noch in den 1950er Jahren sah die Schulpflicht für Mädchen gerade einmal 3 Jahre vor. Das Regime wollte große Teile der portugiesischen Gesellschaft bewusst rückständig halten, um so die Werte einer katholisch-autoritären Ideologie besser durchsetzen zu können. In Lissabon fand Amelia Correa Ende der 60er Jahre Arbeit in einer Abteilung des Wirtschaftsministeriums, das damals noch ganz im Dienst der Diktatur stand. Ein Kollege war Mitglied einer faschistischen Miliz, die für die geheime Staatspolizei PIDE politische Gegner bespitzelte.
Es gab einen Kollegen, der war ein Führungsmitglied der portugiesischen Legion. Man hat mich gewarnt, dass er sich Leute, die mit anderen Ideen daherkamen, ganz genau anschaut. Man hatte wohl gemerkt, dass ich auch solche anderen Ideen haben könnte. Frauen durften in der öffentlichen Verwaltung eigentlich keine Hosen tragen. Und ich hatte immer Hosen an.
Amelia ging zum Mittagessen immer wieder in die nahegelegene Kantine der Universität Lissabon. Seit Ende der 60er Jahre gab es hier linksgerichtete Studierende, die immer wieder das Regime kritisierten und sich in kommunistischen Splittergruppen organisierten.
In der Kantine gab es eine Holztreppe und immer zur Mittagszeit stiegen die tonangebenden Frauen und Männer aus dieser Studentenbewegung ein paar Stufen hoch, damit wir ihre Reden besser hören konnten. Die haben auch die maoistische Zeitung A Luta Popular verteilt. Na, und damals provozierte ich gern. Oder vielleicht war ich auch einfach nur naiv. Auf jeden Fall habe ich die Zeitung genommen und diesem Spitzel von der portugiesischen Legion auf den Schreibtisch gelegt und gesagt, Herr Bruno, hier haben Sie mal was Ordentliches zu lesen.
Diese freche Art, mit der Autorität des Regimes umzugehen, hätte Amelia später fast ihren Job gekostet. Doch dann kam die Revolution. Eine Gruppe von linksgerichteten Offizieren rebellierte gegen die Diktatur. Amelias Ehemann war zu dieser Zeit ebenfalls im Militär. Er wusste schon am 24. April 1974, dass einen Tag später ein Putsch gegen das Regime geplant war. Er rief aus der Kaserne an und weihte sie ein, erzählt Amelia.
Bevor ich meinen Arbeitsplatz verließ, schrieb ich pflichtbewusst noch einen Brief an meine Chefin, den ich im Büro hinterlegen wollte. Donna Manuela stand da drauf. Wie Sie sehen, gibt es eine Revolution. Ich weiß nicht, wann ich wieder arbeiten komme.
Enkelin Beatrice hört ihrer Großmutter zu, zieht ihr Smartphone aus der Hose und zeigt ein Schwarz-Weiß-Bild. Jubelnde Soldaten auf gepanzerten Fahrzeugen und ganz vorne im Bild eine junge blonde Frau, die aus dem Bild rennt.
Ich habe hier ein Bild von meiner Oma. Das kennst du doch, Oma. Da wollte sie nach dem 25. April zum ersten Mal meinen Opa wiedersehen und ist die letzten Meter gerannt. Das hat ein Fotograf zufällig aufgenommen und irgendwann vor kurzem publiziert. Und ich habe nur gedacht, die Frau kenne ich doch.
Kurz nach der Revolution trat Amélia Correa in die Kommunistische Partei ein. Portugals KP war unter dem Salazar-Regime die einzige ernstzunehmende politische Opposition, die sich im Untergrund organisiert hatte. Nach dem Sturz der Diktatur nahm sie eine wichtige Rolle im politischen Prozess ein. Schnell wurde sie die mitgliederstärkste Organisation des Landes. Aber diese Zeiten sind vorbei. Die KP hat bei den Wahlen Mitte März nur noch 3% erreicht. Insbesondere junge Leute kann sie kaum überzeugen. Beatrice aber doch. Sie ist vor ein paar Jahren in die Kommunistische Partei eingetreten und folgt damit ihrer Großmutter, bei der sie seit ihrer Kindheit lebt.
Erst als ich mein Bachelorstudium schon abgeschlossen hatte, fand ich in einer Kiste meiner Großmutter die ganzen Klassiker. Marx, Lenin. Ich sagte zu meiner Oma, das ist doch nicht dein Ernst. Ich musste mir die Bücher immer ausleihen. Dabei hatten wir die Bücher zu Hause. Sie hat die Bücher einfach aus dem Schrank genommen, weil sie mich politisch nicht beeinflussen wollte.
Die beiden Frauen stehen auf, laufen durch den Park und bestellen in einem Café Sahnetörtchen und Schokoladenkuchen. In dem Kulturhaus und dem großen Garten sind rund um den 50. Jahrestag der Nelkenrevolution eine Reihe von Veranstaltungen geplant.
Jedes Jahr werde ich kurz vor dem 25. April nervös. Ich kann das nicht erklären. Es ist eine Mischung aus Freude, aber auch Traurigkeit, weil das alles immer mehr verblasst.
Noch einmal bricht zwischen Großmutter und Enkelin eine lebhafte Diskussion darüber aus, warum immer weniger Menschen in Portugal eine emotionale Bindung zu dieser Geschichte haben, die doch ein Wendepunkt für das ganze Land war.
In den Schulen muss mehr über die Nelkenrevolution gesprochen werden. Denn die Jugend von heute weiß einfach nicht, wie das Leben in Portugal vor dem 25. April 1974 war. Und das liegt auch an uns, der älteren Generation. Viele Eltern sprechen mit ihren Kindern nicht darüber.
Für die hat die Revolution gar nicht existiert.
Das ist für Beatrice kaum vorstellbar. Der 25. April ist für die 22-jährige Studentin ein Höhepunkt des Jahres.
An dem Feiertag stehe ich immer ganz früh auf und gehe in das Museum des Widerstands. Dann gehe ich zum Lago do Carmo, wo damals der Diktator festgenommen wurde. Und von dort auf die Avenida da Liberdade. Bis die offizielle Demo um 15 Uhr beginnt, laufe ich mit meinen Freunden die Allee immer wieder hoch und runter.
Amélia Correa schaut ihre Enkelin an. Sie ist stolz, dass Beatrice den politischen Kampf weiterführt und dass das Erbe der Nelkenrevolution nicht in Vergessenheit gerät.
Wie war das nochmal mit der Spitzhacke?
Ich vermache dir ein Stück meiner Spitzhacke. Genau, weil ich ihr immer die Werte übermittelt habe, die mir wichtig sind.
Aber keine politischen.
Nein, die menschlichen Werte. Zum Beispiel, dass wir anderen gegenüber immer hilfsbereit sein sollen.
Dieser Senor Salazar, Salz wie Sal und Pech wie Azar. Wenn es irgendwann regnet, löst das Wasser das Salz und unterm Himmel bleibt das Pech allein. Wie sollte es auch anders sein? Oh, verdammt. Sieht aus, als hätte es schon geregnet. Fernando Pessoa.
Rund 40 Jahre lang wurde Portugals autoritäres Regime, der Estado Novo, von Antonio de Oliveira Salazar regiert. 1968 erlitt Salazar einen Schlaganfall und starb 2 Jahre später an den Folgen. Marcelo Caetano wurde sein Nachfolger. Für einen kurzen Moment schien es, als ob die neue Staatsführung den Kolonialkrieg beenden und demokratische Wahlen ausrufen könnte. Doch das Regime ruderte zurück. Die Diktatur hielt bis zur Nelkenrevolution an den Kolonien fest. Sehr zum Unmut des Militärs, das den Krieg beenden wollte, der immerhin seit 1961 andauerte. In den Jahren nach Salazars Tod formierte sich auch die politische Opposition an den portugiesischen Universitäten. Ein Zufluchtsort für Regimegegner und Intellektuelle war ausgerechnet ein deutsches Kulturinstitut. Merete Vargas öffnet die Tür des Goethe-Instituts in Lissabon und läuft ein paar Treppenstufen hinunter. Sie kennt sich aus. Über 20 Jahre hat die gebürtige Deutsche hier in der Kulturabteilung gearbeitet.
War hier auch die Bibliothek schon immer?
Die Bibliothek war auch hier, aber die sah ein bisschen anders aus damals.
Die Arbeitstische in dem Raum sind fast alle belegt. Laptop-Bildschirme flackern zwischen den Büchern auf. Vargas läuft entlang eines 2 Meter hohen Regals, zieht dann ein schmales Bändchen aus dem Regal. Die portugiesischen Tagebücher steht auf dem Einband, geschrieben zur Zeit der Salazar-Diktatur. Der Autor Kurt Meyer Claesson, Übersetzer und früherer Leiter des Goethe-Instituts in Lissabon.
Was er gemacht hat, er hatte wirklich den Mut und die Begabung, Veranstaltungen hier durchzuführen, vor allem auch Theaterveranstaltungen, die in Portugal, die in Lissabon, in keinem anderen Theater hätten gespielt werden dürfen. Es war so ein bisschen die Brutstätte auch für ein demokratisches Denken.
Als Kurt Meyer Claesson ab 1969 zu einem wichtigen Netzwerker für portugiesische Intellektuelle und Regimegegner wurde, war Lissabon für Merete Vargas aber noch ziemlich weit weg. Sie hatte gerade erst ihr Portugiesisch-Dolmetscherstudium an der Universität Heidelberg begonnen. Vargas läuft von der Bibliothek ins Auditorium. Vor der Revolution wurden hier auf der Bühne verbotene Theaterstücke aufgeführt. Sie setzt sich auf einen Stuhl, rollt ein Plakat eines Studentenverbandes aus ihrer Studienzeit aus und liest die Überschrift vor.
Zur Theorie und Praxis der Befreiungsbewegungen in den portugiesischen Kolonien.
Ende der 60er Jahre regte sich an westdeutschen Universitäten der Widerstand gegen Portugal, das länger als andere europäische Staaten an seinen Kolonien in Afrika und Asien festgehalten hatte. Seit 1961 führten überwiegend kommunistische Befreiungsbewegungen, vor allem in Angola, Mosambik und Guinea-Bissau, einen bewaffneten Widerstand gegen die portugiesische Kolonialmacht. Das Regime antwortete mit brutaler Kriegsführung und schweren Menschenrechtsverletzungen. Die Diktatur in Portugal war auch für Vargas als Studentin ein rotes Tuch.
Es war immer noch ein sehr heißes Klima. Wir gingen auf die Straße damals. Portugal war das einzige europäische Land, das noch Kolonien hatte. Und es gab viel Demonstrationen und daran haben wir auch teilgenommen.
1970, also noch zu Zeiten der Diktatur, fuhr Vargas mit einer Freundin zum ersten Mal nach Portugal und dann immer wieder.
Das war schon noch eine ganz andere Welt. Und hier in Lissabon gab es wenig Touristen. Es gab sehr viele Fuhrwerke noch mit Eseln. Das Bild der Portugiesen damals, vor allem der Frauen, war doch so, dass du sehr viele dunkel angezogene Frauen sahst. Also das war einfach, wenn du verheiratet, verwitwet warst, trugst du dein Leben lang dann immer schwarz.
Vargas besuchte damals Sprachkurse an der Universität Lissabon und kam so auch in den Kontakt zu einem Kreis von Studierenden, die das Regime und den Kolonialkrieg ablehnten.
Da brodelte etwas, das war eindeutig spürbar, dass vor allem die Leute, die in den Unis waren, sich also wirklich immer mehr gegen diesen Kolonialkrieg, die das alles in Frage stellten.
Das blieb auch dem Staat nicht verborgen. Das autoritäre Regime setzte die geheime Staatspolizei PIDE auf die Studierenden an, sogar auf Merete Vargas und die anderen Teilnehmer des Sommersprachkurses.
Und in dieser Zeit haben wir eine Vorladung zur PIDE bekommen. Uns wurde also gesagt, wir müssten und sollten vorsichtig sein mit dem, was wir sagen und tun.
Verliebt hat sich Merete Vargas damals dann aber nicht etwa in einen linken Kommilitonen, sondern in einen portugiesischen Marineoffizier. Sie zog aus Deutschland nach Lissabon und heiratete Ende 1972. Welche Stimmung in den portugiesischen Streitkräften herrschte, das bekam Vargas natürlich mit. Von ihrem Mann wusste sie, dass die Unzufriedenheit über den Kurs der Staatsführung dort stieg. Vargas erinnert sich noch gut an einen Abend, wenige Tage vor Beginn der Revolution im April 1974. Sie saß gemeinsam mit ihrem Mann, einem befreundeten Kollegen und dessen Ehefrau, beim Essen, als ihnen hochrangige Militärs einen unerwarteten Besuch abstatteten.
Ich kam mir vor wie in einem Film, ja. Es war absolut irreal, dass über einen Putsch gesprochen wurde, eine Revolution, die stattfinden sollte. Und da saßen ja meine Freundin und ich, wir Frauen saßen etwas abseits und haben nicht an diesem Gespräch teilgenommen, aber wir haben alles gehört. Du bist mit einem Geheimnis herumgelaufen. Und hast immer gedacht, verplapper dich nur nicht, sag nur nichts, denn es liegt quasi auch mit in deinen Händen, was aus diesem Land wird, ne? Und was geschieht.
Dann ging alles sehr schnell. Am Morgen des Militärputsches wurde Vargas Ehemann zum Hauptstützpunkt der Marine bestellt. Später sollte er mithelfen, die geheime Staatspolizei PIDE zu belagern und damit die letzte Bastion des Regimes zur Aufgabe zu zwingen. Merete Vargas feierte bereits das Ende der Diktatur, aber sie hörte fast 72 Stunden lang nichts von ihrem Mann.
Ich war heilfroh, als sie mein Mann am 28. wieder zurückkam, heil und gesund. Und ich habe ihm beglückwünscht und du bist auf die Straße gegangen und es war eine unwahrscheinliche Euphorie zu spüren. Und das war dieses Gefühl fast wie eine Zeit, die zurückgeschraubt wird. Und du beginnst bei einer Stunde null und kannst wieder neu anfangen.
Bis zur Verabschiedung der Verfassung und den ersten freien Parlamentswahlen im April 1976 war Portugal auch ein großes politisches Labor. Verschiedene sozialistische Modelle wurden ausprobiert. An der Spitze der provisorischen Regierung und der MFA, der Bewegung der Streitkräfte, aber standen fast ausschließlich Männer. Und doch konnten sich in dieser Zeit Frauen immer stärker in den Aufbau der Gesellschaft einbringen. In Arbeiterkommissionen, in den Gewerkschaften, den politischen Parteien und in Kunst und Kultur, erinnert sich Merete Vargas.
Es gab verschiedene markante Frauen und Profile, die wirklich in der Gesellschaft wie glühende Punkte erschienen sind. Und das war wirklich aufbauend und hat Mut gemacht anderen. Es gab so viel mehr Frauen, die angefangen haben zu studieren.
Rebebeu por dez aninho, anda tudo revoltado, anda tudo sab chão. Por dá cá aquela palha, cai o carme e a trindade, faz esfera à multidão, por favor. Ai, não fosse o meu amor se eu tô sonhador. Cão que ladra até que morde e logo outros vão atrás, pobre do que se intromete. Acossado pela matilha, o tal de passarinho que patrulha a internet. Aliás, se não fosse o que me dás, nem era capaz. Não, não, não. Escolhe bem a tua luta por batalhas já travadas, não há por que derramar. Sangue fresco para mais de rabinho no sofá, fosse tempo de ficar caladinho. Se Se não fosse o meu benzinho, mas o seu carinho.
Die meisten Portugiesen sehen in der Nelkenrevolution eine Befreiung, aber das gilt dennoch nicht für alle. In den teilweise chaotischen Monaten nach dem 25. April 1974 flohen einflussreiche Unternehmer ins Ausland. Die Ländereien von Großgrundbesitzern im südlichen Alentejo wurden von Kooperativen besetzt, die teilweise unter dem Einfluss der kommunistischen Partei standen. Arbeiter streikten, besetzten die Betriebe und entmachteten die Eigentümer. Das hat in konservativeren Kreisen Spuren hinterlassen, die bis heute sichtbar sind. Der Ort Negrais liegt in einer ländlichen Region rund 30 Kilometer nordwestlich von Lissabon. Bekannt ist er für knusprig gebratene Spanferkel. Entlang der Hauptstraße säumen sich Restaurants und Großbratereien. Hier in einem Haus mit großem Garten und Blick auf das Küstengebirge von Sintra ist Rita Galapitu aufgewachsen. Auf dem Hof ihrer Eltern testet Rita kurz die Zündung des über 50 Jahre alten dunkelroten Fiat 600. Der Wagen springt problemlos an.
Mein Lebensgefährte Diogo und ich, wir hatten beide Oldtimer in unseren Familien. Also haben wir die Autos für Hochzeiten vermietet. Und dann entstand die Idee, individuelle Erlebnistouren für Touristen zu organisieren. Das ist sehr persönlich. Und manchmal entstehen so auf den Touren richtige Freundschaften.
Die Selbstständigkeit war für Rita Galapitu auch ein Ausweg aus einem unbefriedigenden Berufsleben. Nach ihrem Sportstudium hatte sie bei einem Verband gearbeitet. Viel Aufwand für wenig Geld. Rita steigt aus dem Oldtimer aus, ihr Vater kommt ihr entgegen. Luis Galapitu führt über sein Grundstück. Von seinen Kindern habe er immer erwartet, dass sie zu Hause mit anpacken, erzählt er.
Mein Sohn und meine Tochter Rita, die wissen beide, wie man Zement anrührt. Ja, das wissen sie.
Ritas Entscheidung, ein eigenes Unternehmen zu gründen, hat der 63-jährige Luis von Anfang an unterstützt.
Meine Tochter hat Jobs gehabt, mit denen sie nicht zufrieden war. Ich habe ihr gesagt, Rita, wir arbeiten nur dort, wo wir uns wohlfühlen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kündige, schmeiß hin und mach das, worauf du Lust hast.
Dieses Denken steckt seit Generationen in der Familie. Luis Galapitu ist in einem Ort in der Nähe aufgewachsen. Seine Familie und viele andere Bewohner verdienten ihr Geld damit, Trinkwasser aus den lokalen Quellen zu schöpfen, nach Lissabon zu bringen und dort zu verkaufen. Luis' Vater baute das Geschäft noch zur Zeit der Salazar-Diktatur weiter aus, verkaufte bald auch andere Waren in der Hauptstadt und auf den Wochenmärkten und betrieb später außerdem ein Jagdgeschäft. Mit harter Arbeit, so Galapitu, habe er sich seinen Wohlstand erarbeitet. Doch nach der Nelkenrevolution seien bodenständige Geschäftsleute wie sein Vater zur Zielscheibe linksradikaler Gruppen und Militärs geworden.
Mein Vater wusste nicht, was weiter passieren würde. Er sagte, nur weil ich Unternehmer bin, habe ich Probleme. Als wir nach der Nelkenrevolution nach Lissabon fahren wollten, kamen Straßenblockaden und dann wurde das Auto durchsucht. Wenn man ein etwas besseres Auto hatte, hieß es gleich, guck mal, ein Faschist? Zeig mal her, was du im Kofferraum hast. Das war nicht einfach. Versteh das nicht falsch. Ich bin nicht gegen die Nelkenrevolution. Ich bin dafür. Denn Freiheit zu haben, das ist schon was.
Rita kennt die Geschichten ihres Vaters, seinen Unmut über die Zeit zwischen 1974 und 1976, als viele Unternehmen zwangsverstaatlicht wurden. Linke Revolutionäre besetzten große Ländereien und enteigneten die früheren Besitzer. Tochter und Vater sind sich in vielen Dingen einig, auch wenn sie über die Gegenwart reden und die vielen Korruptionsfälle, in die Großunternehmer, Bankiers und Politiker verwickelt sein sollen.
Es gibt viele Dinge in Portugal, die ungerecht sind und keinen Sinn machen. Deshalb sollten wir jetzt nicht die Rechtsextremen oder andere extreme Kräfte unterstützen. Aber wir brauchen Gerechtigkeit und die sehe ich nicht. Wir brauchen Regeln. Freiheit? Ja klar. Aber nur weil wir ein freies Land sind, heißt das nicht, dass jeder machen kann, was er will.
Von der Nelkenrevolution, sagt Rita Calapito, spüre man gar nichts mehr. Und in den Gesprächen mit ihren Freunden spielt das historische Datum keine Rolle.
Was ich über die Nelkenrevolution weiß, habe ich von meinen Eltern und meiner Familie erfahren. In der Schule erzählen sie einem, dass der 25. April der Tag der Revolution war. Und der Freiheit natürlich. Es geht fast nur um die Freiheit. Aber was davor war, darüber erfährt man kaum was. Klar, ich weiß, davor war Salazar, aber sonst lernt man nicht viel in der Schule. Das kommt alles von zu Hause, wenn man mal nachfragt.
Ritas Vater hat immer gerne über die Vergangenheit geredet. Doch dabei ging es weniger darum, dass die Diktatur eine Zeit war, in der es insbesondere Frauen schwer hatten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, oder dass Andersdenkende systematisch verfolgt wurden. Wenn Luis Calapito über die alte Zeit spricht, dann ist oft nicht klar, ob er die Zeit vor oder nach der Revolution meint. Vor allem schwingt sehr viel Sehnsucht mit.
Heute zeigt doch keiner mehr gutes Benehmen. Wir hatten früher noch Respekt, vor den Lehrern zum Beispiel. Und die Leute haben sich auf der Straße gegrüßt. Es war ein so schönes Land. Man traf jemanden und sagte, guten Tag. Und der andere antwortete das Gleiche. Wenn ich heute auf der Straße guten Tag sage, dann grüßt niemand zurück. Dann rede ich gegen eine Wand.
Rita Calapito aber kennt heute nicht mehr nur die Nostalgie ihres Vaters. Ihr Lebensgefährte Diogo ist in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Die Erinnerung an die Nelkenrevolution war dort ganz anders geprägt.
Diogos Vater hat die Salazar-Diktatur gehasst. Er erinnert sich nicht an viel, er war noch klein, 6 oder 7 Jahre alt. Aber er sagt immer, es gab keine Freiheit, man konnte nichts machen. Die Nelkenrevolution, das war klasse. Und das ist ja ganz anders als die Perspektive von meinem Vater.
Wenn viele versuchen, die Erinnerung wachzuhalten, 50 Jahre nach der Nelkenrevolution beginnt die Geschichte doch zu verblassen. Die Zeitzeugen werden älter. Wie Portugal an den April 1974 erinnert, das wird immer mehr auch von den Universitäten, Museen und Schulen abhängen. Das Erbe der Revolution ist dort manchmal ganz praktisch erfahrbar, zum Beispiel auf dem Pausenhof einer Gesamtschule in Sintra, rund 20 Kilometer westlich von Lissabon. Die beiden Achtklässler Nuno und João spielen im Schulhof mit ihren Freunden eine Runde Tischfußball. Die Holzplatte sei ein bisschen wackelig, erzählen sie, aber das Spielen macht trotzdem Spaß. Tischfußball in der Pause, das war nicht etwa die Idee der Schulverwaltung, sondern der Schulkinder selbst. Denn in der Gesamtschule in Sintra gibt es jedes Jahr einen Haushalt, über den die Schüler verfügen können. Was genau mit dem Geld passiert, darüber entscheiden die Jugendlichen in einer demokratischen Abstimmung. Erika Peralli war im vergangenen Jahr Sprecherin einer 8. Klasse.
Ich habe unseren Vorschlag mit meiner Klasse besprochen. Wir fanden es eine gute Idee, in den freien Stunden Tischfußball in der Schule spielen zu können. Ich glaube, früher gab es schon mal einen Kicker. Wir haben den Vorschlag eingereicht und haben dann bei der Abstimmung gewonnen.
Im Schulgebäude steht Lehrerin Elisabeth Machado an einer Pinnwand vor der Bibliothek. Hier hängen Zeichnungen von Schülern und Schülerinnen. Rote Nelken in Gewehrläufen, Graffiti-Schriften, politische Parolen. und direkt daneben ein Erfahrungsbericht von Elisabeth Machado selbst, die die Revolution vor 50 Jahren miterlebte. Sie war damals 7 Jahre alt. Machado liest einen Absatz von ihrem Text vor.
An dem Tag war ich in der Schule. Und plötzlich kamen die Mütter, um uns abzuholen. Was ist denn los? Die Schule ist doch noch nicht aus. Die Mütter antworteten besorgt: Schnell, schnell, die sagen, es gibt eine Revolution.
Über ihren Bericht hat Elisabeth Machado ein altes Kinderfoto geklebt. In der Hand hält sie einen Stapel mit weiteren Bildern. Sie setzt sich in die Bibliothek und blättert durch die Fotos von damals. Elisabeth und ihre Schwester, Nelken an die Kinderkleider geheftet, rote Fahnen, Menschenmassen.
In der Woche nach der Revolution kam der 1. Mai. Da sind alle auf die Straßen geströmt, wir auch. Das waren ganz normale Menschen, die sich einfach frei fühlten und ihre Freiheit auf der Straße feierten.
Die größte Veränderung in dieser Zeit, an die sich Elisabeth Machado erinnert, passierte jedoch später in ihrer Schule. Zur Zeit der Diktatur waren in ihrer Lissabonner Grundschule Jungen und Mädchen voneinander getrennt. Nicht nur in den Klassen, sondern auch auf dem Schulhof, wo eine knapp 2 Meter hohe Mauer stand.
Ich erinnere mich, dass im Jahr 1975 plötzlich Baumaschinen auf den Schulhof rollten und die Mauer einrissen. Das passierte während des Unterrichts. Dann kamen die Laster und nahmen den Bauschutt mit. Und als alles sauber war, konnten wir zum ersten Mal auch mit den Jungs spielen.
Das habe am Anfang noch nicht so richtig geklappt, erzählt Machado. Wir haben uns alle so geschämt, sagt sie lachend. Auch zu Hause erlebte Elisabeth Machado, wie die Geschlechterrollen nach der Revolution aufgemischt wurden. Ihre Mutter war als junge Frau aus einem Dorf im südlichen Alentejo nach Lissabon gekommen. Seit der Hochzeit war sie vor allem Hausfrau.
Nach der Nelkenrevolution hatte meine Mutter, so wie viele Frauen in dieser Zeit, das Gefühl, jetzt kann ich außer Hausarbeit noch etwas anderes machen. Sie hatte aber keine Ausbildung. Also wurde sie Kindermädchen und kümmerte sich bei uns zu Hause um Kleinkinder. Dass meine Mutter jetzt ihr eigenes Geld verdienen würde, hat meinem Vater erst nicht gefallen. Die Männer waren alle noch ziemliche Machos. Mein Vater war vielleicht nicht der Schlimmste, aber meine Mutter musste ihn erst überzeugen. Für ihn galt der Grundsatz, der Mann bringt das Geld nach Hause.
Der erste richtige Job ihrer Mutter hat dann auch Elisabeth Machado beeinflusst. Sie half nach der Schule mit, sich um die Kinder der anderen zu kümmern. So entstand der Wunsch, erst Erzieherin und später Lehrerin zu werden. Heute ist sie für Schulkinder mit Behinderungen zuständig. In Portugal sind diese Kinder schon seit den 1990er Jahren in den regulären Schulbetrieb integriert. Das habe in Portugal besser funktioniert als in anderen europäischen Staaten, sagt Machado. Sie rechnet das der Revolution an. Die habe nicht nur Freiheit, sondern auch mehr Gleichheit gebracht.
Die Revolution hat uns alle mehr geeint, unabhängig von den politischen Einstellungen.
Auf einem Gang durch die Schule trifft Elisabeth Machado ihre Kollegin Margarida Portugal. Zusammen mit einer Gruppe Schulkinder organisiert sie die Abstimmung über den neuen Haushalt, die heute ansteht. Am späten Nachmittag werden die Stimmzettel dann ausgezählt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit inklusive deutscher Radioreporter. Nachdem das Ergebnis feststeht, tritt Lehrerin Margarida Portugal mit ihren Helferinnen Leonor und Joana in den Schulhof.
Wir haben ein Projekt, das mit deutlicher Mehrheit gewonnen hat. Alles ist legal abgelaufen. Die Zahl der Stimmzettel hat mit den Wahllisten übereingestimmt. Für Joana und Leonor war das anstrengend. Die waren fast den ganzen Tag mit der Abstimmung beschäftigt. Jetzt wissen sie, was es heißt, eine Wahl zu organisieren.
Ein bisschen dröge ist das schon, hier 5-6 Stunden rumzuhängen,
wirft Leonor ein.
Aber wir haben es gemacht.
Lehrerin Margarida Portugal schmunzelt. Sie fragt die beiden Mädchen, ob sie ihnen noch kurz eine Geschichte erzählen darf. Sie komme aus einer großen Familie. Ihr ältester Bruder, Zé Antonio, habe schon vor der Nelkenrevolution bei einer Lissabonner Tageszeitung gearbeitet. Aber er sei morgens immer nur sehr schwer in die Gänge gekommen, außer am 25. April 1974.
Um 7:30 morgens bin ich in das Zimmer meiner Brüder gerannt und habe gerufen, sie haben das Lied Grandola Villa Morena im Radio gespielt. Und mein Bruder, Zé Antonio, der sonst Stunden zum Aufwachen brauchte, sprang auf und rief ganz laut, die Freiheit, a liberdade, ist endlich da. Und ich mit meinen 9 Jahren habe es nicht verstanden und ihn gefragt, wer ist denn diese Donna Liberdad, diese Frau Freiheit, die nun angekommen ist und wegen der mein Bruder so schnell aufgesprungen ist? Ich dachte, es wäre eine Frau.
Die Mädchen lachen. Dann verkünden sie das Wahlergebnis.
Vorschlag F hat 76 von insgesamt 251 Stimmen bekommen.
Es wird also einen neuen Tischfußball geben, diesmal aber aus Metall, damit er länger hält.
Viel wichtiger als der Tischfußball oder die 500 Euro für den Haushalt ist die demokratische Teilnahme der Schulkinder. Ich finde das fantastisch. Das ist auch ein Erbe der Nelkenrevolution und der Freiheit, die wir vor 50 Jahren errungen haben.
Das waren Gesichter Europas. Nelken für die Freiheit. Portugals Frauen und die Revolution. Eine Sendung von Thilo Wagner. Regie Simonetta Dibbern. Ton und Technik Roman Weingart. Redaktion Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.
Com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos bilhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, mas sei que essa coisa é que é ler.